Was haben wir letzten Donnerstag gefeiert, liebe Freunde, liebe Geschwister? Den Vatertag. Ich weiß. Also, was haben wir letzten Donnerstag gefeiert? Oder vielleicht gar nicht mehr so gefeiert, weil, naja, ist ja nicht so ein bedeutender Feiertag. Die Heimkehr Jesu oder Christi Himmelfahrt natürlich. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir eine Umfrage vielleicht auf der Fußgängerzone am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt gemacht hätten und die Leute gefragt hätten, ja, was feiern wir denn morgen? Dann würden die meisten geantwortet haben, Vatertag. Ich war am Mittwoch unterwegs mit dem Auto und habe Antenne 1 gehört, Radio, und da ging es auch darum, wie man jetzt den Vatertag feiert in dieser Corona-Zeit und was darf man und was darf man nicht. Und immer wieder wurde den Vätern alles Gute gewünscht, die eben am Donnerstag ihren Tag haben. Seit dem 4. Jahrhundert gilt eigentlich Christi Himmelfahrt als ein christlicher Feiertag. Später haben an diesem Tag immer wieder auch Prozessionen stattgefunden, aber bereits im 19. Jahrhundert, so habe ich nachgelesen, verloren diese Umzüge mehr und mehr ihren religiösen Sinn und arteten teilweise in Trinkgelage aus, und aus dem Himmelfahrtstag wurde der Vatertag, und seitdem etablierte sich die Tradition, dass an diesem Tag eben Männer mit Bollerwagen, vielleicht auch mit ein paar Böller dabei, wer weiß, aber auf jeden Fall mit Bier dabei oder anderen alkoholischen Getränken auf Wanderung gehen, wobei wahrscheinlich das Trinken wichtiger ist als das Wandern. Und ich habe gegoogelt, dass laut Statistischem Bundesamt die Zahl der durch Alkohol bedingten Verkehrsunfälle an diesem Tag bis auf das Dreifache im Durchschnitt ansteigt. Vielleicht war das letztes Jahr und dieses Jahr bedingt durch Corona auch mal anders. Die Leute können sich ja nicht so treffen. Es gilt noch diese Notbremse. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall in der Vergangenheit hat sich das so statistisch gezeigt. Und ich bin mir ziemlich sicher, von allen christlichen Feiertagen kann sich der moderne Zeitgenosse unter Christi Himmelfahrt wohl noch am wenigsten vorstellen. Wahrscheinlich versuchen es die meisten gar nicht mehr, sondern richten sich gleich auf den Vatertag ein. Christi Himmelfahrt, naja, irgendwo ein unbegreifbares Fest. Ein Mythos. Da soll Christus irgendwie so wie ein Raumfahrer vor den Augen der Jünger in den Himmel geflogen sein. Wer glaubt das heute denn noch? Selbst Theologen tun sich schwer mit dieser Botschaft. Andreas Lindemann, ein Theologieprofessor, heute emeritiert, damals wahrscheinlich noch nicht. Vor ein paar Jahren hat er ein Interview dem Nachrichtenmagazin, dem Spiegel, gegeben. Und da wurde er gefragt, was in den Auferstehungsberichten der Evangelien Legende sei, worauf der Theologe antwortete, die Überlieferungen vom leeren Grab und von seinem Auffinden von Frauen und Jüngern, die unterschiedlichen Begegnungen mit dem Auferstandenen und natürlich auch die Himmelfahrt. Wenn schon Theologen sich so äußern, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass viele Menschen solche christlichen Feiertage mit ganz anderen Inhalten füllen. Und ich möchte uns heute diese Botschaft einladen, noch einmal uns bewusst zu machen, was damals am Himmelfahrtstag geschah und warum das Himmelfahrtsfest nicht einfach ein unbegreifbares Fest ist oder einfach so abgetan werden soll. Unbegreifbar, was soll's? Auch wenn ich eigentlich stark damit rechne, dass wahrscheinlich hier alle von euch an die historische Tatsache oder das Ereignis der Himmelfahrt glauben oder nicht daran zweifeln. Aber wir wollen trotzdem uns nochmal vor Augen führen, was damals geschehen ist und welche Bedeutung die Himmelfahrt Jesu hat. Die Himmelfahrt oder dieser Himmelfahrtstag war für die Jünger offensichtlich ein Abschiedstag, aber zugleich markierte er auch einen heilsgeschichtlichen Wendepunkt, der für uns heute immer noch von großer Bedeutung ist. Lasst uns zuerst den Bericht der Himmelfahrt aus dem Lukas-Evangelium lesen. Lukas 24, die Verse 50 bis 53. Er, das ist Jesus, er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das, meine Lieben, sind die letzten Worte des Lukas-Evangeliums. So endet der Evangelist Lukas sein Evangelium. Und da liegt schon ein gewisser Hauch von Abschied auf diesen Zeilen. Zugleich aber lösen diese Worte auch eine gewisse Spannung aus, weil sie irgendwo die Frage aufwerfen, wie wird es weitergehen mit der Geschichte? Nun, wir wissen, dass Lukas noch einen zweiten Band geschrieben hat. Das ist die Apostelgeschichte. Die Geschichte, sie geht also weiter und interessanterweise gleich im ersten Kapitel dieses zweiten Bandes lesen wir wieder von der Himmelfahrt Jesu. In den Versen 9 bis 12, Apostelgeschichte 1. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, er wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde von der Stadt, entfernt ist. In diesem zweiten Bericht hat Lukas einige Einzelheiten hinzugefügt, die in seinem Evangelium nicht erwähnt werden. Es hat natürlich manche Bibelkritiker veranlasst zu glauben, dass es zwischen dem Lukas-Evangelium und dem Bericht in der Apostelgeschichte einen Widerspruch gebe und dass es sich hier eben um eine Fiktion handle und nicht wirklich um ein historisches Ereignis. Ernst Hähnchen schreibt zum Beispiel in seinem Kommentar zur Apostelgeschichte: Zwei Himmelfahrten am Ostersonntag, Klammer auf, Lukas 24, 51, Klammer zu, und 40 Tage später, Apostelgeschichte 1, Vers 9, sind zu viel. Haben wir da wirklich ein Problem? Widerspricht sich Lukas selbst in seinen Berichten? Nun, ich persönlich glaube, Die Himmelfahrt Jesu ist keine Fiktion, sondern ein Faktum. Das ist das Erste, was ich hier in dieser Botschaft unterstreichen möchte. Nun stimmt es tatsächlich, dass Lukas in seinem Evangelium die 40 Tage nicht erwähnt, sondern nur in Apostelgeschichte 1, Vers 3. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass er dachte, dass sich die Auferstehung und die Himmelfahrt am gleichen Tag ereigneten. Lukas, er berichtet in seinem Evangelium einfach sehr kurz, eigentlich nur ein Extrakt aus dem letztendlichen Geschehen. Und wenn man die zwei Texte aufmerksam liest und vergleicht, dann wird man feststellen, dass sich die Besonderheiten der Berichte nicht widersprechen, sondern ergänzen. Man kann ja jetzt vielleicht manche sagen, ja, aber da steht doch in der Apostelgeschichte, dass Jesus vom Ölberg aus in den Himmel aufgefahren ist und im Lukas-Evangelium, dass er seine Jünger hinausführte bis in die Nähe von Bethanien. Ist das nicht ein Widerspruch? Nun, das ist kein Widerspruch, weil der Ölberg tatsächlich auf dem Weg Richtung Bethanien lag. Lukas hat sich also als Schreiber das Recht genommen, verschiedene Einzelheiten aus den Berichten, die er gehört hatte, auszuwählen und so weiterzugeben, dass er sich nicht Wort für Wort wiederholte. Das machen wir doch auch, wenn wir manchmal berichten oder einen Bericht verfassen und aufschreiben. Also die Übereinstimmungen in den Berichten sind viel größer als die scheinbaren Widersprüche. Erstens, ich zähle das kurz auf, besagen beide Berichte, dass die Himmelfahrt Jesu dem Auftrag an die Apostel folgte. Jesus hatte ja davor, bevor er ging, seine Jünger mit einem Auftrag anvertraut. Zweitens besagen sie, dass die Himmelfahrt außerhalb, östlich von Jerusalem stattgefunden hat, irgendwo auf dem Ölberg. Drittens, dass Jesus gen Himmel aufgenommen wurde, diese passive Ausdrucksform bekräftigt, dass die Himmelfahrt wie die Auferstehung eine Tat des Vaters war. Viertens lesen wir in beiden Berichten, dass die Apostel danach nach Jerusalem zurückkehrten. Und fünftens, dass sie auf das Kommen des Heiligen Geistes warteten, genauso wie Jesus ihnen gesagt hatte. Es gibt keinen Grund, die Historizität der Himmelfahrt wirklich zu leugnen, meiner Meinung nach. Im ganzen Neuen Testament wird sie vorausgesetzt. Jesus selbst sagt nach seiner Auferstehung der Maria Magdalena, dass sie ihn nicht anrühren soll oder berühren soll, da er noch nicht zum Vater aufgefahren ist. Und Petrus in der Apostelgeschichte, er spricht in seiner Pfingstpredigt, dass Jesus durch die rechte Hand Gottes erhöht wurde und dass dies etwas anders sei, können wir da nachlesen, als seine Auferstehung und im Anschluss an die Auferstehung stattgefunden hat. Wenn man dann noch bedenkt, wie deutlich Lukas betont, dass die Jünger Augenzeugen des Ereignisses waren, er wurde zusehends aufgehoben und vor ihren Augen gen Himmel fahrend, ist er dann verschwunden? Dann muss man sagen, die Himmelfahrt ist keine Fiktion, sondern ein Faktum, eine bedeutende Tatsache. Es gibt keine andere plausible Erklärung für das Aufhören der Erscheinungen Jesu nach seiner Auferstehung und für sein endgültiges Verschwinden von der Erde. Aber leider lesen heute viele Leute in unserem nachchristlichen Deutschland die Bibel nicht mehr, weil man nicht mehr glaubt, dass dieses Wort wirklich vom Geist Gottes eingehaucht, inspiriert wurde. Und wenn dann Fragen aufkommen oder irgendwie ein Thema an Brisanz gewinnt, vielleicht auch gerade ein religiöses Thema, Wer liest dann schon sachlich fundierte Literatur zu diesem Thema? Und so ist der moderne Mensch in seiner religiösen Ahnungslosigkeit sehr anfällig, jeden Blödsinn zu glauben, der ihm spannend erzählt wird, wie zum Beispiel den Ideen eines Dan Browns, der in seinem Bestsellerroman Sakrileg, der Da Vinci Code, behauptet, Jesus wäre mit Maria Magdalena verheiratet gewesen und wäre dann, hätte irgendwie seine Kreuzigung überlebt und wäre dann irgendwo untergetaucht, und auch heute noch würde es sozusagen Nachkommen aus dieser Ehe geben. Es ist erstaunlich, dass viele Leute heute eher dazu geneigt sind, der Fiktion eines Dan Browns zu glauben, als der Botschaft des Evangeliums. Eine Botschaft, die es schon seit 2000 Jahren gibt, die sich seit 2000 Jahren auf dieser Welt verbreitet. Eine Botschaft, die seit 2000 Jahren Menschenleben verändert hat. Und wie ich schon sagte, ich glaube, dass wir alle hier nicht an der Historizität der Himmelfahrt zweifeln. Aber es ist doch wichtig zu wissen, warum wir glauben, was wir glauben. Warum wir glauben, dass eben die Himmelfahrt keine Fiktion, sondern ein Faktum ist. Wir müssen uns immer wieder mit den kritischen Fragen auseinandersetzen. Denn wenn kritische Stimmen sich mal erheben und auch die Himmelfahrt Jesu zum Beispiel als Fiktion belächeln, oder jemand kommt und sagt, ja, lies mal die zwei Berichte, die widersprechen sich doch, dann sollten wir uns nicht scheuen und klar bekennen, hey, ich bin überzeugt, die Himmelfahrt Jesu ist keine Fiktion, sondern ein Faktum. Die Berichte in der Bibel, die widersprechen sich nicht, sondern die ergänzen sich. Lass mich dir mal das erklären. Und dann holen wir das Neue Testament heraus und wir versuchen das einfach sachlich zu erklären. Ob die Leute das annehmen und verstehen, das ist was anderes. Aber wir sollten da einfach Bekennermut haben. Verstecken wir uns nicht hinter dem Berg, sondern lasst uns unseren Glauben bekennen. Wir feiern am Himmelfahrtstag die Tatsache, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, zurück zu seinem Vater in den Himmel, in die Welt, in die unsichtbare Welt Gottes gegangen ist, wo er jetzt erhöht als der Herr aller Herren, als der König aller Könige, zu Rechten Gottes des Vaters seine Königsherrschaft ausübt, so wie wir das im apostolischen Glaubensbekenntnis eigentlich bekennen. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Nun, wenn man die Himmelfahrt Jesu als historisches Ereignis ansieht, dann hat das, was damals geschah, wirklich eine wichtige Bedeutung für uns. Lass uns also das Geschehen noch etwas näher betrachten. Was passierte eigentlich? Jesus ist die Mitte des Geschehens. Er leitet eigentlich das ganze Geschehen ein. Er führt die Jünger hinaus in die Nähe von Bethanien auf den Ölberg. Jesus ist nach der Auferstehung einige Male den Jüngern erschienen. Ich finde es interessant, dass er sich nicht von seinen Jüngern in Jerusalem irgendwo in einem Raum, vielleicht im Obersaal, wo sie sich ja auch immer wieder versammelt haben, verabschiedete und ihnen einfach sagte, ich werde jetzt einfach von euch gehen, ihr werdet mich nicht mehr sehen, heute Abend ist das letzte Mal, ich gehe zu meinem Vater. Bang, und dann ist er weg. Jesus verschwindet nicht einfach und geht heimlich und unsichtbar zu seinem Vater. Er führt die Jünger zu dem Ölberg in die Nähe von Bethanien. Und dort, auf dem Ölberg, da hob er seine Hände und segnet sie. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass mit erhobenen Händen der Hohepriester segnete. Wir können also sagen, Jesus erfährt sozusagen als der Hohepriester des neuen Bundes in den Himmel auf, in die unsichtbare Welt Gottes. Und der Hebräerbrief Kapitel 4, noch Kapitel 9, auch andere Stellen im Neuen Testament bestätigen, dass Jesus jetzt beim Vater einen hohepriesterlichen Dienst tut. Er ist zur Rechten des Vaters und er verwendet sich für uns. Und wenn es hier heißt, Jesus segnete die Jünger, dann war das ein Abschiedssegen, aber zugleich auch eine gewisse Einsegnung der Jünger für ihren Dienst in dieser Welt. Und während er sie segnete, wird er vor ihren Augen emporgehoben und verschwindet. Ganz unspektakulär, sachlich beschreibt Lukas die Himmelfahrt Jesu. Aber als letztes Bild prägt sich dieser segnende Jesus ein, der jetzt als der auferstandene und erhöhte Herr zu Rechten Gottes beim Vater im Himmel ist. Und das bringt mich zu meinem zweiten Hauptgedanken hier heute Morgen. Die Himmelfahrt Jesu ist ein Beweis der Macht Gottes. Die Jünger haben als Augenzeugen gesehen, wie Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Sie erlebten diesen besonderen Abflug. Aber zur gleichen Zeit markiert die Himmelfahrt auch eine Ankunft. Petrus, der ein Augenzeuge dieser Himmelfahrt war, der schreibt später in seinem Brief, Jesus ist zum Himmel aufgestiegen. Dort hat er den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen und die Engel und alle überirdischen Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Die rechte Seite Gottes, die rechte Hand, sie symbolisiert in der Bibel die Macht Gottes. Gottes Macht zeigt sich also darin, dass er den erniedrigten, gekreuzigten Jesus von Nazareth in die Stellung als Herr über alle Mächte einsetzt. Jesus, die zweite Person der Gottheit, Jesus, der Gottmensch, er kehrt heim. Und diese Himmelfahrt war eine Handlung, wie ich schon sagte, des Vaters. Unter den aufwärts gerichteten Blicken der Jünger, in einer Wolke, sagt uns Lukas in der Apostelgeschichte, wurde er emporgehoben. Übrigens, diese Wolke, die Jesus hier in den Himmel aufnahm, das war keine gewöhnliche Regenwolke. Wir lesen das vielleicht so und denken, oh, wir sehen so eine weiße Wolke vor uns, ja, wie wir sie manchmal sehen an manchen Tagen, wenn die Wolken übers Land ziehen. Aber ich glaube nicht, dass das eine gewöhnliche Regenwolke war, sondern ein Zeichen der mächtigen Gegenwart Gottes. Das sind Wolken in der Bibel typischerweise. Wir denken an die Schechina. Die Wolkensäule, die das Volk Israel in der Wüste führte und die auch den Tempel Salomos erfüllte oder auch bei der Verklärung Jesu lesen wir vor einer Wolke, dieser Wolke der Herrlichkeit Gottes. Und Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 21 und 22, dass Jesus durch die Macht Gottes zu Rechten Gottes in der Himmelswelt gesetzt wurde und von da regiert er als der auferstandene und erhöhte Herr in einer Weise, wie es sie vorher noch nicht gegeben hatte. Denn die zweite Person der Gottheit, Jesus Christus, ist nun nicht nur 100% Gott, sondern auch 100% Mensch. Und er ist hoch erhaben über alle unsichtbaren Mächte und Gewalten. Das heißt, seine Macht ist größer als alle Mächte der Finsternis und der Sünde und des Teufels und der Hölle und alle Regenten und Machthaber dieser Welt. Er ist der König des Himmels und der Erde, ja des ganzen Universums. Und er ist auch das Haupt der Gemeinde. Als der erhöhte mächtige Herr schützt er uns, er tritt als himmlischer Hohepriester für uns ein. Er ist ein Hohepriester, so lesen wir im Hebräerbrief, der mit unserer Schwachheit Mitleid hat, weil er uns verstehen kann, weil er selbst auch Mensch ist. Meine lieben Geschwister, die Himmelfahrt Jesu ist also ein Beweis der Macht Gottes. Rechnen wir wirklich heute in unserem Alltag, jeden Tag, wenn wir so unterwegs sind durch unser Leben, mit dieser Macht Gottes? Glauben wir wirklich fest daran, dass unser erhöhter, mächtiger Herr auch in diesen ganz schwierigen, dunklen, ungewissen Zeiten alles unter seiner Kontrolle hat? Haben wir das wirklich tief in unserem Herzen verinnerlicht? Er kennt deine kleine Geschichte, das, was dich gerade bewegt, vielleicht deine Ängste, deine Zweifel. Das, was dich bewegt und dir heute Sorgen macht. Du bist ihm wichtig. Und er wacht über deinem Leben. Genauso wie er die weltpolitischen, gesellschaftlichen Ereignisse überwacht, kontrolliert und lenkt. Die Dinge, von denen wir tagtäglich in den Nachrichten hören. Er ist nicht irgendwo da draußen und kümmert sich nicht um das, was hier passiert. Er ist sehr wohl sehr involviert. Gott ist König. Jesus ist König. Und es ist sehr wichtig, dass wir diesen König gut kennen, unseren Herrn gut kennen. Kennst du den mächtigen König Jesu? Kannst du seiner souveränen Macht wirklich ganz vertrauen? Und dieser Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist und jetzt als König herrscht, er wird wiederkommen. Lukas ergänzt in seinem Bericht in der Apostelgeschichte, dass zwei Männer in weißen Gewändern plötzlich bei den in den Himmel starrenden Aposteln standen. Es waren offensichtlich Engel, Boten Gottes. Übrigens, wann erscheinen Engel? Sie erscheinen immer wieder an besonderen Wendepunkten der Heilsgeschichte und sie erklären den Menschen, was da gerade passiert, was sie erleben. Berichte von Engelerscheinungen rahmen eigentlich das Leben Jesu auf dieser Erde ein. Wir kennen die Geschichten. Bei seiner Geburt erscheinen Engel. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst anfing, erscheint ein Engel. In Gethsemane wird er getröstet, gestärkt durch einen Engel. Und auch nach seinem Tod lesen wir von ihnen. Am leeren Grab helfen sie den Frauen zu verstehen, was da gerade passiert ist. Und wir erkennen, Jesu Kommen in dieser Welt und auch sein Weggehen aus dieser Welt. Das sind nicht einfach ja irgendwelche menschliche Erfahrungen, sondern da geht es immer auch um Sichtbarwerdung Gottes. Da geht es um die zweite Person der Gottheit, Jesus. Und im Grunde sind das auch eine Art von Theophanien, sagen die Theologen. Gottes Macht wird da sichtbar. Denn Jesus ist der Gottmensch. Und in Jesus erscheint Gott. Und die Engel, die sagen den Jüngern, dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen worden ist, er wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt jetzt gesehen, weggehen. Und wir wissen aus der Bibel, Matthäus 24, 1. Thessalonicher 4, dass auch die Wiederkunft Jesu von Engeln und Wolken begleitet sein wird. Auch wieder ein heilsgeschichtlicher Wendepunkt, der uns noch bevorsteht. Jesus wird wiederkommen als Retter und Richter in Macht und Herrlichkeit, mit einem Gefolge von Gläubigen oder Heiligen und Engeln, und alle Augen werden ihn sehen. Meine lieben Geschwister, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube wirklich, Jesus wird bald wiederkommen. Ich gehöre sicherlich nicht zu denen, die gern spekulieren und jedes politische Ereignis dann gleich mit einer Bibelstelle begründen wollen. Niemand kennt den genauen Zeitpunkt seiner Wiederkunft. Das sagt Jesus selbst. Außer der Vater. Aber es gibt gewisse Zeichen, die kann man als Christ und Bibelleser nicht ignorieren. Zum Beispiel der momentane geistige Zustand unserer Welt, ihre immer mehr zunehmende Gottlosigkeit. Viele Menschen und auch Kirchen im Allgemeinen, sie werden in den letzten Tagen den christlichen Glauben preisgeben. So lesen wir das übrigens in 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten Menschen vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Das erleben wir leider vielfach in unserem christlichen Abendland. Zugunsten von religiösem Dialog betreibt man Religionsvermischung. Unter dem Vorwand von Toleranz verrät man immer mehr die Wurzeln des christlichen Glaubens und man akzeptiert Dinge, die eindeutig gegen Gottes Schöpfungsordnung sind und dem, was sein Wort sagt. Und man kreiert irgendwie so seine eigene Ethik. Außerdem, und das ist auch wahr, nehmen Gesetzlosigkeit und Kriege immer mehr zu auf der Welt. Friedemann hat Bezug genommen und die Ereignisse der letzten Woche erwähnt. Diese Bilder, die wir aus Israel sehen, sie schockieren uns. Und in der Tat, wenn es um die Wiederkunft Jesu geht, dann müssen wir nach Israel schauen. Dass es heute überhaupt einen Staat Israel gibt, das ist eindeutig erfüllte Prophetie. Und das heißt, Israel rückt immer mehr zurück auf die Bühne der Weltgeschichte und des Weltgeschehens. Und dass sich mehr und mehr Völker gegen Israel wenden werden, dass der weltweite Antisemitismus zunehmen wird, das ist auch in der Eschatologie, in der Endzeitlehre vorausgesagt. Und überhaupt gibt es zurzeit auf der ganzen Welt enorme politische Spannungen und man hört immer wieder in Berichten, in Artikeln, wie die Großen und Mächtigen, die Politiker und die Wirtschaftsbosse von einer neuen Weltordnung oder dem Great Reset reden. Und man hört diese Rhetorik und man wird aufmerksam. Überdenkt man diese Rhetorik vor dem Hintergrund der biblischen Prophetie, dann kann man deutlich erkennen, wie alles auf einen Endpunkt zuläuft. Die Bibel spricht deutlich davon, dass es vor der Wiederkunft Jesu einen antichristlichen Machthaber geben wird. Statt weltweite Demokratie wird ein Diktator auf der Bühne der Völker auftreten und die Kontrolle über die ganze Welt erhalten. Der Antichristus. In diese Richtung bewegen wir uns mit großen Schritten. Und wir werden in dieser Zeit, die Bibel nennt sie, in dieser Zeit der Vorwehen, in dieser Zeit, bevor das Ende wirklich kommt, immer mehr erleben, wie echte Jesus-Nachfolger vermehrt, verfolgt und diskriminiert werden. Noch erleben wir das hier in Europa noch nicht so stark. Aber in anderen Ländern der Welt gibt es massive Christenverfolgung. Ich weiß nicht, ob ihr einen Open Doors Day verfolgt habe, war jetzt in dieser letzten Woche. Bibel TV sendet gerade die Zeugnisse und Ausschnitte einfach von diesem Tag. Wenn man da hört, wie unsere Geschwister in anderen Ländern verfolgt werden, das müssen wir eigentlich hören, dass uns das bewusst wird. Es geht nicht jedem so gut wie uns hier. Aber glauben wir ja nicht, dass wir nicht irgendwann mal auch Repressalien erleben werden. Auch hier in Europa. Außerdem, und das ist für mich ein sehr starkes Indiz, dass Jesus, wie ich vorhin sagte, bald wiederkommen wird, ist die Tatsache, dass das Evangelium heute in der ganzen Welt verkündigt wurde. Jesus sagt in seiner Abschiedsrede in Matthäus 24, 14, die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst kommt das Ende. Und es gibt heute kein Land der Erde, in dem es nicht Christen gibt, seien es auch wirklich nur ganz wenige. Global gesehen können wir also heute schon sagen, das Evangelium ist zu allen Völkern und Nationen durchgedrungen. Nicht zuletzt auch durch die moderne Kommunikationstechnik, das Internet, die Digitalisierung. Und auch das Internet, glaube ich, ist in den Händen unseres erhöhten und verherrlichten Königs ein großer Segen. Die Botschaft wird verbreitet in die muslimischen Länder hinein. Unser Bruder, unser ganz lieber Bruder Elias, der auch Teil unserer geistlichen Familie hier ist, er hat das Evangelium durch das Internet zunächst mal gelesen, weil eine Missionarin aus der Türkei ihm seitenweise PDFs geschickt hat mit dem Evangelium, mit der christlichen Botschaft. Und der Geist Gottes hat dieses Wort angewendet in seinem Leben. Und mitten in dieser Dunkelheit, in der er lebte, hat er Jesus erfahren dürfen. Und es ist Licht geworden in seinem Leben. Eine große Ermutigung für mich. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, erinnere ich mich auch an diese Tatsache, wie das Wort Gottes, das Evangelium, auch in die muslimischen Länder, in geschlossene Länder wie der Iran, hineindringt durch den Äther, durch das Internet. Unser König Jesus Christus wird also bald wiederkommen. Was die Engel den Aposteln damals am Himmelfahrtstag sagen, ist heute viel näher herangerückt. Der Anbruch der Wiederkunft Jesu ist zu spüren. Und was sollen wir jetzt tun? Passiv in den Himmel schauen? Ich glaube nicht. Solange Jesus noch nicht gekommen ist, ist noch nicht die Zeit für den eschatologischen Feierabend. Begriff, den ich letzte Woche im IDEA gelesen habe, hat mir gut gefallen. Es ist noch nicht Zeit für den eschatologischen Feierabend. Wir leben noch in dieser Zwischenzeit, der Zeit zwischen Jesu Rückkehr in seine himmlische Herrlichkeit und seiner Wiederkunft auf diese Erde in Macht und Herrlichkeit. Und deshalb, meine Lieben, markiert die Himmelfahrt einen Neubeginn, der auch heute uns noch in die Verantwortung nimmt. Das ist mein letzter Hauptgedanke heute. Die Jünger damals, sie starten gen Himmel und die Engel, sie mussten sie an ihren Auftrag in dieser Zwischenzeit, die gerade beginnen sollte, erinnern. Das ist hier impliziert in diesen Versen, wenn wir sie genau lesen. Sie waren doch nicht dazu berufen, Himmelsgucker zu werden, sondern Verkündiger. Jesus hatte sie beauftragt, in die Welt zu gehen und das Evangelium zu predigen. Und dieser Auftrag gilt auch heute immer noch. Und gerade jetzt umso mehr, wenn wir sehen, wie diese Zwischenzeit, diese Gnadenzeit, das Zeitalter der Gemeinde langsam zu Ende geht. Die Pforte, die geht schön langsam zu. Eigentlich ist nur noch ein ganz kleiner Spalt offen. Ist uns die Dringlichkeit unseres Auftrags angesichts der ablaufenden Gnadenzeit eigentlich wirklich bewusst? Unsere Verantwortung ist es, Jesus in unserem Umfeld und über unser Umfeld hinaus in die ganze Welt. Deshalb unterstützen wir Missionare. Deshalb glauben wir an Mission. Diesen Jesus bekannt zu machen, ihn zu bezeugen. Sozusagen als seine Botschafter, als Botschafter unseres Königs unterwegs zu sein, unseren König zu repräsentieren. Seit Jesus in den Himmeln aufgefahren ist, ist es unsere Aufgabe sozusagen an seiner Stadt, als seine Botschafter in dieser Welt, die nicht gerade ungefährlich ist, hinauszugehen und die Botschaft von der Versöhnung zu verkündigen. Egal, auch wenn wir Spott ernten und wenn die Leute uns verachten, wenn sie uns für plemplem und zurück gelassen uns empfinden, belächeln, ja, selbst wenn sie uns verfolgen. Es ist unsere Verantwortung, den Menschen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat alles getan. Er hat alles getan, damit wir Frieden mit Gott haben können. Wir können das bezeugen mit unserer Geschichte. Ich habe das so erlebt. Ich habe eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Lass mich dir mal einfach meine persönliche Geschichte erzählen. Du kannst diesen Jesus auch erleben. Unsere Aufgabe ist die Verkündigung des Evangeliums. Botschafter zu sein. Gottes Aufgabe oder die Aufgabe seines Geistes, und von ihm werden wir nächsten Sonntag dann mehr hören, wenn wir Pfingsten feiern, ist es zu überführen und zu verändern. Das können wir nicht. Wir können Menschenherzen nicht verändern. Wir können auch Leute nicht von ihrer Sündhaftigkeit überführen und dass sie erlösungsbedürftig sind. Das muss der Heilige Geist tun. Aber wir können mit unserer Geschichte und wir können mit dem, was wir erlebt haben und was wir glauben, einfach Zeuge sein. Zeugen. Und dazu möchte ich uns heute am Ende dieser Botschaft über die Himmelfahrt Jesu ermutigen, darüber neu nachzudenken, was unsere Verantwortung hier auf dieser Erde ist. Die Himmelfahrt ist für uns kein unbegreifbares Fest. Es ist eine historische Tatsache, die eine wichtige Bedeutung hat, heilsgeschichtlich. Und es wäre falsch, wenn wir bildlich gesprochen unsere Blicke irgendwo am leeren Himmel hängen lassen. Wenn wir nur noch so irgendwo hinauf gen Himmel starren und nichts anderes mehr tun, als irgendwie die Zeit versuchen, hier zu überbrücken, sozusagen zu überleben, bis unser Herr wiederkommt und uns entrückt zu sich nimmt oder bis wir bei ihm sein werden. Und dabei verdrängen, was unsere Verantwortung hier auf dieser Erde ist, bis zur Stunde seiner Wiederkunft. Lasst uns wachsam sein, um weder in einen falschen Aktionismus noch in einen falschen Pietismus, damit meine ich Frömmigkeit, zu fallen. Sondern wir wollen Menschen sein, die mit Gottes Macht rechnen in unserem Leben, die ihre Häupter voller Vertrauen und Freude mit anbetungsvollen Herzen erheben und die auf Jesus warten, täglich auf ihn warten. Er wird bald kommen, aber zur gleichen Zeit ihn, unseren König und Herr, gut in dieser Welt repräsentieren und den Auftrag erfüllen, den er uns gegeben hat, bis er wiederkommt. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als unseren erhöhten Herrn und König, der zu Rechten Gottes des Vaters sitzt, dem alle Autorität im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wir beten dich an als unseren Hohepriester, der uns beim Vater vertritt und der uns tröstet und der uns führt und leitet. Wir beten dich an als unseren Herrn, der bald wiederkommen wird. Und Herr, wir lesen diese Worte und sie berühren unser Herzen. Es sind Worte, die von deinem Geist eingehaucht wurden und sie sind wahr. Und wir wissen aus der Bibel, dass sich so vieles schon erfüllt hat und dass sich das genauso erfüllen wird, wie es da steht. Auch deine Wiederkunft. Du wirst bald deine Gemeinde zu dir holen, du wirst bald wiederkommen. Und Herr, wir möchten uns vorbereiten auf diese Zeit, Herr. Wir möchten zu den klugen Jungfrauen gehören. Wir möchten einfach das nicht verdrängen, gerade auch angesichts der vielen Zeichen, die es gibt. Und wir merken, wie alles auf diesen Zielpunkt hinsteuert. Und wir wollen da nicht blind sein, Herr, sondern wachsam und uns wirklich auf die Begegnung mit dir vorbereiten, Herr. Und zur gleichen Zeit unseren Auftrag nicht vergessen. Wir wollen ihn erfüllen, indem wir mit unserem Leben ohne Worte, aber auch mit unseren Lippen mit Worten immer wieder bezeugen und bekennen, dass wir dich erlebt haben, dass du real bist, erfahrbar bist und dass du der Retter bist, aber auch der Richter, der bald wiederkommen wird. Herr, schenk uns den Mut, den Freimut, wirklich in unserem Umfeld Zeugen deiner Liebe und deiner Wahrheit zu sein. Dir zur Ehre und auch uns zur Freude. Amen.